Herzlich willkommen heute am Business Talk am Kudamm. Wir sprechen heute mit Ulvi Aydin über die Bedeutung eines erfahrenen Beirats für Unternehmen. Lieber Herr Aydin, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm und wir unterhalten uns darüber unter anderem, wenn die Wahrnehmung auf die Wirklichkeit trifft. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Sagen Sie, Herr Aydin, Sie unterstützen ja als Interimsmanager und Beirat diverse Unternehmen. Momentan vertreten Sie bis zu 7 Beiratsmandate. In welchen Situationen werden Sie denn zur Unterstützung bzw. sogar zur Rettung gerufen?
Ja, das sind unterschiedliche Konstellationen und unterschiedliche Werdegänge. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Interim Manager in 10, 12, 15 Mandaten. Und da werde ich häufig gefragt, wenn das Mandat zu Ende geht, ob ich nicht da bleiben will. Und da sage ich in der Regel nein. Ich möchte meine Unabhängigkeit bewahren. Und dann kommen die Unternehmer, die Gesellschafter, die Familie auf mich zu und fragen dann, ob ich nicht an der Firma angedockt sein kann, an dem Unternehmen in der Form eines Beirats. Entweder als satzungsgemäßer Beirat oder als freier Beirat oder möglicherweise sogar als Aufsichtsrat. Und dann entwickeln sich die Dinge daraus, weil ich kenne dann das Unternehmen. Es passiert auch, dass ich Beirat in Unternehmen bin, in denen ich vorher nicht war, weil dann ein Familienmitglied oder ein Gesellschafter seinem Kollegen, seinem Gesellschafter dann empfiehlt und sagt, Mensch, mit dem Aydin musst du zusammenarbeiten, das funktioniert ganz gut. So entstehen die Dinge in der Regel.
Okay, und welche Aspekte müssen denn bei der Installierung eines Beirats unbedingt beachtet werden?
Ach, es sind eigentlich so viele verschiedene Facetten, das würde fast den Rahmen sprengen. Ich will sagen, das Wichtigste ist, das Unternehmen sollte, müsste einen Beirat wollen, sich einen also wünschen und nicht einen aufoktroyiert bekommen. Die nicht so schöne Situation ist eigentlich, wenn so die älteste Generation sagt, ich bestimme jetzt, dass ein Beirat dahin kommt und er soll die jungen Leute überwachen. Das funktioniert in der Regel nicht. Oder Restrukturierungsabteilung der Banken sagen, ihr solltet einen Beirat haben, der euch professionell Begleitung gibt. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Aber die beste Situation, ich habe das erst vor 2, 3 Jahren wieder gehabt, dass mich jemand kontaktiert hat, den ich gar nicht kannte. Der kannte mich zum Beispiel aus solchen Videos wie hier, aus solchen Publikationen. Und er sagte, Mensch, wir brauchen eigentlich Unterstützung und wir müssten unseren Vater davon überzeugen. Also da kam die nächste Generation, dass wir ein externes Know-how, eine externe Sicht, eine zusätzliche Sicht haben wollen. Und dann unterhalte ich mich mit den Gesellschaftern, mit beiden Generationen in der Regel immer komplett am Tisch. Das heißt, wenn auch Generalbevollmächtigte da sind, auch mit den Generalbevollmächtigten. Und das ist eigentlich die beste Situation, wenn das einer von sich heraus will und merkt, es tut mir ganz gut, wenn ich jetzt mal eine andere Sicht habe, außer der oder als die meines Teams, mit denen ich schon seit 10, 12 Jahren zusammenarbeite. Und dann gibt es noch einen Aspekt, ich empfehle das auch immer, jemanden komplett Fremden zu nehmen. Also nicht den alten Studienfreund, nicht den Steuerberater oder die Wirtschaftskanzlei, die einen schon seit 20 Jahren berät, wo man sich sowieso kennt, oder den Golfbuddy, sondern jemand, der keine Partikularinteressen hat. Der also nicht aus vorauseilender Vorsicht an bestimmte Themen nicht anspricht. Denn dazu kommen wir ja noch, ein Beirat muss Sachen komplett deutlich ansprechen und darf keine versteckten Areas haben, wo man sagt, oh, da gehe ich mal lieber nicht hin, das ist nicht so gut, das wird nicht so gerne gehört.
Und wie wichtig ist denn Ihre unternehmerische Unabhängigkeit und eine langjährige Erfahrung bei Ihrem Engagement als Beirat?
Beides ganz wichtig, beides ganz wichtig. Ich bin ja Geschäftsführer meiner Unternehmen und eines meiner Unternehmen ist die Icon Management Consulting, ist, dass ich halt als Unternehmer mit Unternehmern spreche. Das heißt, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Und ich bin auch so unabhängig, dass ich sage, ihr müsst mit mir keinen ewigen Vertrag irgendwo machen. Solange ich euch von Nutzen bin, dann machen wir das. Wenn ich nicht von Nutzen sein sollte oder wenn ich das Gefühl habe, ich will das nicht mehr, dann kann man das beenden oder abändern. Ist bisher noch nie geschehen. Die Frage der Erfahrung ist ein interessantes Thema. Erfahrung wird in der Organisationsentwicklung definiert als Wissen, Wollen und Können. Also ich weiß, ich will und ich kann oder die Summe der gemachten Fehler. Das heißt, wenn du Erfahrung hast, weißt du, wie bestimmte Sachen nicht gehen. Es gibt eine schöne Geschichte von Thomas Alva Edison, der wurde mal gefragt, ob er nicht frustriert sei, weil er 1000-mal es nicht geschafft hat, die Glühbirne dauerhaft zum Leuchten zu bringen. Nee, sagt er, er kennt 1000 Wege, wie es nicht geht. Und wenn du dieses Mindset hast, also unternehmerisches Denken, unternehmerische Haltung und die Erfahrung dazu, dann ist das eine sehr gute Kombination.
Sagen Sie, und zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung, da herrscht ja doch eine größere Diskrepanz. Wie erleben Sie denn in Ihrer Funktion, wenn die Wahrnehmung auf die Wirklichkeit treffen?
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Beirats, der in der entsprechenden Disziplin, es gibt ja nicht nur einen Beirat, sondern es gibt einen, das ist so meine Domäne, zum Beispiel Stresstests für Unternehmen zu machen oder Going-to-Market-Strategien. Es gibt den IT-Bereich, es gibt den Finance-Bereich, es gibt den Produktentwicklungsbereich. Und da ist es so, in der Regel sind Wahrnehmung und Wirklichkeit in der Übereinstimmung, in der Übereindeckung von 30% maximal. Das heißt, über 70%, das ausgeblendet wird, das nicht gesehen wird. Ich will dazu ein Beispiel nennen, wenn du zum Beispiel in ein Unternehmen hineinkommst und sagst, erklärt doch mal eure Strategie. Und dann wird gesagt, ja, wir haben eine Strategieunterlage, ein Strategiepaper, da müssen wir den Laptop aufklappen, den Beamer anmachen. Ich sage, eine gute Strategie muss sich in 2 Minuten erklären lassen. Und dann sind viele total erstaunt und dann führt das erstmal dazu, dass ich mit den C-Levels, also mit dem Vertriebsvorstand, mit dem Marketingvorstand, darüber rede, wie man eine Strategie simpel transportieren kann. Wieso soll sie simpel transportiert werden? Erstens mal, alles, was simpel ist, das merkst du dir. Und eine Strategie, die nicht auch in der Packerei, in der Buchhaltung, im Vertrieb, im Außendienst, im Innendienst angekommen ist, ist ja keine. Dann ist sie nur ein Gedankenkonstrukt der oberen Führungsebene.
Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie nennen die Dinge ganz gerne beim Namen und geben dann noch verschiedene Perspektiven mit auf den Weg. Und da würde mich interessieren, wird es denn angenommen und dann auch umgesetzt?
Ha, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage im ganzen Interview. Wird es angenommen? Erst einmal nein. Wird es umgesetzt? Dazu komme ich gleich. Wenn du bestimmte Sachen annehmen willst oder der andere sie annehmen soll, musst du direkt formulieren. Das ist manchmal wie beim Arzt. Der Arzt könnte zum Beispiel sagen, lieber Patient, du solltest vielleicht deine Werte, könnten einen Indikator darauf geben, das vielleicht so. Und dann wird der Patient das möglicherweise nicht so ernst nehmen. Aber wenn der Arzt sagen sollte oder sagen würde, sag mal, deine Blutwerte, deine Leberwerte, deine Cholesterinwerte sind so dermaßen katastrophal schlecht, dass du sterben wirst. Ich meine, du wirst sowieso sterben, aber du wirst dann halt elendig sterben. Such's dir jetzt aus. Das bedeutet, ich habe gerne einen Arzt, der mit mir Tachles redet. Und ein guter Beirat muss auch immer Tachles reden. Und Tachles bedeutet halt eben auch in klaren, kurzen, knappen Sätzen. Ich bin ein Anhänger von Wolf Schneider, dem verstorbenen Sprachpapst, der immer gesagt hat, Sätze mit mehr als 7 Worten werden nicht verstanden. Und wichtige Botschaften sind ja immer kurz. Und es gibt leider eine Tendenz heutzutage im Management, dass man so Bandwurmsätze macht, dass ich manchmal in Richtung Ende des Satzes mir merken muss, wie der Satz eigentlich angefangen hat. Und das ist immer schlecht. Das bedeutet, Klartext, das ist nun auch mein Thema, wie ich einem Gesellschafter, einem Geschäftsführer, einem C-Level sagen kann, Junge, deine Leute folgen dir nicht mehr. Sie tun vielleicht noch so, du denkst, dass sie dir folgen, aber sie tun vielleicht so, aber sie tun es nicht mehr. Und deine KPIs zeigen, du verlierst Kunden, deine Reklamationsquote ist hochgegangen, die Zahlungsmoral deiner Kunden ist schlecht geworden, deine Churnrate, also die Abwanderungsrate, ist schlecht geworden. Und da gibt es mal eine Frage der 1-2 Tage, wo sich dann jemand dran gewöhnen muss, dass jemand mit ihm so direkt spricht. Und dann auch noch ein Beirat, der sagt, wenn du das nicht hören willst, kannst du ja den Arzt wechseln. Du kannst ja so lange den Arzt wechseln, bis du einen Arzt hast, der das sagt, was du gerne hören möchtest. Und so ist es auch beim Beirat. Die Frage ist, wenn dann die Erkenntnis da ist, wird daraus Handlung abgeleitet? Da gibt es ja eine sehr schöne Formulierung, das nennt man Kognition oder kognitive Fähigkeit. Also aus Erkenntnissen kluge Handlung abzuleiten. Also den Ofen anfassen, der heiß ist, handverbrannt, die Erkenntnis daraus ist, nicht mehr machen. Also den Ofen nur noch dann anfassen, wenn er kalt ist. Die faktisch alle Unternehmen, die ich kenne, und ich habe Einblick in viele Unternehmen, haben kein Erkenntnisproblem. Sie haben ein Umsetzungsproblem. Und dann ist es auch so, dass du die 3 richtigen Sachen machen musst oder solltest und nicht eine Liste von 22 Sachen aufschreibst, wo du sagst, ich mache das. Und dann sage ich in den Stresstests, die ich in den Unternehmen durchführe, dazu kommen wir ja nachher nochmal, dass ich immer sage, konzentriert euch auf die 3 wesentlichen Sachen. Ist jetzt im Augenblick Cash wichtig? Ist Kundenabwanderung stoppen wichtig? Ist die Reklamationsquote? Dafür sind so 3 Sachen. Aber die meisten Unternehmen machen das Management, muss ich sagen, macht häufig den Fehler, dass sie dann versuchen, 22 Sachen zu machen und dann gehen die drei irgendwo in den wichtigen, in den anderen nicht ganz so wichtigen Themen unter.
Also so ganz kurz, knapp und prägnant von mir. Mir hat das Interview super gut gefallen und ich freue mich, wenn Sie wiederkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch.